Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid und euch quasi damit dem Jason Tatum der kleinen, aber feinen deutschen Podcast-Gemeinde anschließt, dem Future MJ, dem, wie jede Woche, absolut unerschrockenen
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, nachdem ich dich gerade in allerhöchsten Tönen gelobt und damit vorgestellt habe, muss ich was beichten.
Mach mal.
Ich dachte, ich ziehe dich erstmal auf meine Seite und ich muss es euch allen eigentlich beichten. Ich bin gerade wieder so in meiner ertrunken in der Masse der Optionen Phase angekommen. Ich habe gerade meine Lust auf Basketball, also auf NBA gucken, ist gerade irgendwie wieder so ein bisschen abgesackt. Das ist so ein bisschen der Midseason Blues, um beim All-Star Game zu bleiben. Ich weiß nicht, geht's dir ähnlich oder bin's nur ich?
Bei mir
ist gut, am Anfang sowas zu machen von so einer Podcast-Folge. Ne? Erstmal ja, sagen, also ich finde es eigentlich scheiße, was wir hier gerade machen. Ne?
So, ja. Nee, also ehrlicherweise, ich weiß zwar, was du meinst, aber mir fällt es im Moment, oder ich finde es gerade ganz angenehm, das als Ablenkung zu haben, weil die Alternative, was man sich sonst im Moment so angucken kann, also gerade so in Sachen Nachrichten, so, also ich konsumiere das auch, aber ich habe keine Lust, das die ganze Zeit zu machen. Und die NBA und alles im Sport ist natürlich bei Weitem nicht so wichtig, aber es ist in solchen Zeiten, finde ich, trotzdem auch wichtig, irgendwie was anderes auch noch im Kopf zu haben. Deswegen schätze ich das schon, auch wenn ich komplett weiß, was du meinst. Es ist eine Phase, wo es halt jetzt langsam ernst wird, sozusagen, wo man irgendwie sich wieder ein bisschen schwerer tut, den Überblick zu behalten. Andererseits ist es, finde ich, auch, also es gibt in letzter Zeit sehr viele Highlights an Spielen und allein dafür schaue ich im Moment schon noch sehr gerne rein. Also allein schon im März gibt es ja jetzt ein 50-Punkte-Spiel nach dem anderen. Sowas ist auch meistens relativ unterhaltsam. Ja. Es ist halt ein Zirkus, aber gerade in diesen Zeiten, ich verstehe im Moment jeden, der eigentlich nicht wirklich Bock hat, sich das anzugucken, weil es wichtigere Dinge gibt. Und gleichzeitig, finde ich, ist es auch in solchen Zeiten wichtig, sowas zu haben. Also es muss ja auch nicht Basketball gucken sein, kann ja auch alles mögliche andere sein. Aber dass man halt nicht die ganze Zeit dann in so einem Tunnel versinkt, weißt du?
Das stimmt. Also das mache ich tatsächlich auch nicht, weil das habe ich auch schon für mich seit längerem festgestellt, dass das auf jeden Fall nicht gut tut. Also nicht ausblenden und nicht so tun, als sei alles normal und als sei alles gut. Aber gleichzeitig, man muss ja auch so ein bisschen die psychisch solide bleiben. Ja. Ne? Da muss man ja auch so ein bisschen danach schauen. So. Deswegen auf jeden Fall Ablenkung ist gut. Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen, wenn es jetzt auf die NBA kommt, ist so dieses FOMO, weißt du, Fear of Missing Out, ist die ganze Zeit irgendwas und da ist nochmal was, dann sind auf einmal die Pelicans gut und man kriegt es erst gar nicht mit, so, weißt du, und dann musst du da noch ein bisschen gucken und dann hast du eben so eins dieser Spiele und dann macht dann einer 50 Punkte, dann musst du dir das Spiel noch kurz angucken und so und ich komme gerade nicht mehr hinterher und dann darf man natürlich nicht vergessen, 5 Spiele, 0 Siege, auch nicht schön.
Und das ist halt der wahre Grund, ne, das Problem ist, kann ich auch verstehen, da bin ich natürlich gerade in einer ganz anderen Phase.
Ja, und plötzlich gehst du als Außenseiter in das eigentlich einfache Spiel gegen die Pistons. Weil die Pistons stehen die letzten 10 Spiele bei 6-4.
Ja, und ich glaube, bei 5-2 seit dem All-Star-Break, oder nicht? Oder 5-3. Ja. Auf jeden Fall, da geht der Trend in die richtige Richtung. Auch dank unserem guten Freund Kate.
So ist es. Von daher, es ist nicht einfach, aber wir sprechen natürlich trotzdem. Und es macht natürlich auch trotzdem noch Spaß, die NBA zu gucken. Wie gesagt, es ist eine gute Ablenkung. Und ich habe schon kurz angesprochen, der Pelikan ist gut. Es soll kein Hauptthema heute sein, aber er wird definitiv Erwähnung finden. Übrigens der Pelikan aus New Orleans, weil der Pelikan aus Los Angeles, bei dem läuft es eher so semi. Es kommen aber beide wahrscheinlich ganz kurz zur Sprache, denn wir befassen uns ganz kurz mit dem, oder das heißt ganz kurz, wir befassen uns mit dem Play-In-Geschehen im Westen. Dazu MVP-Talk ist mal wieder soweit. Wir haben gesagt, wir diskutieren nochmal unsere Top 5. Sagen euch, wer es auf jeden Fall werden muss und bei wem es ein absoluter Skandal wäre, wenn er es würde, beziehungsweise wenn es nicht würde, weil es gibt, wie immer, eigentlich nur eine richtige Lösung.
Selbstverständlich.
Oder? So ist es. Genau. Und genau, das sind unsere beiden großen Themen heute, bevor wir einsteigen. Wir haben übrigens auch ein recht deutlichen Cut am Ende. Wir haben ein sehr enges Zeitfenster, deswegen muss es schnell gehen, deshalb sage ich es noch schneller als sonst. Unter patreon.com/korbjägerpodcast und korbjäger mit AE. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns, wenn ihr wollt, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an all die, die es schon tun. Dazu gibt's von uns monatlichen Content, beziehungsweise wöchentlich am besten. Wir versuchen, euch da einen kleinen Dank zu geben. Und genau, schaut mal rein. Wir schauen uns einzelne Spiele an. Demnächst Jonathan Kuminga. Wir haben Kate Cunningham angeschaut. Und es gibt 25 Minutes or Less, bei dem wir einzelne Themen so schnell wie möglich durchsprechen. Noch schneller, als ich es jetzt tue. Und genau, damit zum MVP-Race.
Das ist, also ich bin beeindruckt. Das ist, ich weiß ja, dass du sehr Chicago-affin bist. Das war Twister. So ein bisschen. Also, sehr gut.
Ja, beeindruckend. Ja, ich habe das Wochenende mit Eminem verbracht, aber ja.
Oh Gott.
Ja,
so, ja. Um dir kurzfristig außerdem noch eine Freude zu machen.
Ja.
Einer meiner neuen Lieblings-NBA-Namen oder beziehungsweise einer, bei dem es mir jetzt bewusst geworden ist, Heuholz Hochschmidt. Geil, oder? Neuer hat jetzt gerade einen 3-Jahres-Vertrag bei den Heat bekommen. Shoutout dafür.
Ja.
Heywood Highsmith.
Das war ein Weltklasse-Name. Ja, stimmt. Ja, das ist überall. Genau. Ja, Highsmith kam mir dann nämlich auch, der ist mir letztens auch mal aufgefallen. Ja, genau. Aber ja.
An dieser Stelle auch ein Shoutout an Victor Oladipo, der
stimmt.
Shoutout. Zurück ist und gleich mal eine ziemlich explosive Aktion hatte für die Heat. Vielleicht trägt er ja doch was bei. Mal gucken. Wir haben ja neulich mal darüber gesprochen, dass wir das überhaupt nicht beurteilen können, wie das mit ihm so weitergeht. Aber er sah auf jeden Fall nicht schlecht aus im Debüt. Und jetzt MVP-Talk, ja.
MVP-Talk, genau.
Lass uns vielleicht mal so anfangen. Sind wir uns einig, dass es eine Top 3 gibt, die sich etwas abhebt vom Rest? Oder auch etwas mehr?
Wenn du es so siehst, sind wir uns einig, ja.
Dann sind wir uns einig.
Also, ja, weil, ja. Hast du so ein bisschen gehofft, dass ich jetzt den Extrem-Homer gebe und DeRozan noch ein bisschen weiter hochschieben will,
quasi. Wir werden beide unsere Homer-Takes raushauen.
Ist es so?
Nein,
ist
es. Ich glaube nicht ganz, aber ich glaube, ich habe ihn irgendwo in den Gesprächen. Aber egal, die Top 3 sind Joel Embiid, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo. Richtig?
Richtig.
Richtig. Also John Hollinger hatte gestern auch einen Artikel dazu, dass Jokic und Giannis haben aktuell die beiden besten Player Efficiency Rating Saisons ever und Embiid ist auch in der Top 10. Also das ist keine perfekte Metrik natürlich, also man muss auch dazu sagen, dass das historisch zumindest überwiegend Leute, die halt relativ viele Rebounds holen, da auch ein bisschen besser wegkommen, als sie vielleicht, also weshalb das häufig auch ein bisschen Big-Man-freundlich ist, aber gleichzeitig, wenn man so guckt auf die Saisons, die da sonst so vorkommen, das waren eigentlich alles relativ spezielle Saisons und spezielle Spieler, deswegen wenn man da auftaucht, beziehungsweise die Liste sogar anführt, dann ist das auf jeden Fall nicht nichts. Und
absolut.
Interessant wird's ja jetzt eigentlich, also und bei vollem Bewusstsein, dass die Saison noch nicht vorbei ist und dass noch ein bisschen was passiert. Aber interessant ist, wie sortiert man die jetzt? Weil ich habe im Moment das Gefühl, medial wird am meisten Embiid in den Fokus gestellt eigentlich, oder es war zumindest so, bis Harden kam. Und ich meine, seitdem ist er ja nicht schlechter geworden. Also Embiid, so die gewinnen ja ihre Spiele weiterhin und er legt ziemlich dominante Partien hin auf jeden Fall. Er hatte seinen 30-Punkte-Stretch. Und ich hätte ihn momentan auch an 3. Und da wäre jetzt, ist das blöd oder ist das irgendwie kompliziert? Wie siehst du das momentan? Fangen wir mal so an. Das ist kompliziert bei dem Thema.
Also grundsätzlich finde ich, ist gerade in diesem Jahr, ich meine, Hollinger hat es ja in seinem Artikel auch schon geschrieben, also jede Saison für sich ist quasi historisch sehr bedeutsam und die fallen jetzt halt alle in eine Saison sozusagen. Und allein deshalb gibt es halt für mich keinen Ansatz, der jetzt sagt, okay, das ist totaler Quatsch. Also wenn du sagst, Jokic, Giannis, Embiid ist genauso valide für mich wie Embiid, Giannis, Jokic oder ja, also weißt du, wie ich meine, egal welche Reihenfolge du da nimmst, ist es für mich erklärbar und deswegen ist es so dieses, gut, ich meine, das ist so eine Platte, die wir eigentlich jedes Jahr auflegen können oder in 80%, 90% der Jahre auflegen können, von wegen Spieler X muss es sein, gibt's in meinen Augen einfach nicht oder ganz, ganz selten, weil da einfach, oft halt, weil halt mehrere Spieler über eine Saison hinweg irgendwie herausstechen. Und in dem Fall sind es halt wirklich drei, die nochmal ganz vorne sind. Bei mir persönlich, also erstmal bin ich gespannt, du hast ja schon gesagt, es ist noch ein bisschen zu spielen, wie sich die Harden-Situation jetzt auf Embiid auswirkt. Weil ich könnte mir zum Beispiel, also im ersten Moment ist es so, okay, er hat jetzt seinen Co-Star und jetzt nehmen wir das nicht mehr für ganz so, und jetzt ist es nicht mehr ganz so besonders, was er macht. Wenn er aber immer noch so raussticht, wie er es ja tut, nicht nur körpergrößentechnisch, um einen ganz platten zu landen hier, dann ist, könnte das für mich sogar seinen Case noch irgendwie stärken. Weil wenn jetzt quasi ein ehemaliger MVP, ein zweiter Superstar sozusagen zum Team kommt und Embiid halt immer noch klar der beste Spieler ist, bist du ja, also, ne, also klar, er kriegt, hat er selber gesagt, er kriegt mehr Platz, er hat mehr Möglichkeiten, die Defense kann sich nicht ganz so gut auf ihn fokussieren, aber könnte für mich auch umgekehrt, also den umgekehrten Effekt haben. Was vielleicht für, also für mich ist tatsächlich Embiid vorne, weil er, also klar, er kam in diese Saison unter der Prämisse, dass Ben Simmons wahrscheinlich nicht dabei sein wird und Tyrese Maxey hat sich echt als ja, dritter vielleicht Star etabliert jetzt, neben Harden und Embiid spielt einfach eine richtig gute Saison, passt auch richtig gut jetzt zu den beiden. Also er hat quasi mehr Unterstützung, als man vielleicht dachte am Anfang der Saison. Gleichzeitig hat er halt die Sixers und bei Jokic, dann kommen wir gleich noch dazu, hat die Sixers aber echt auf Kurs gehalten in den Spielen, die er gespielt hat, sowohl offensiv als auch defensiv. Ich bin halt auch einfach beeindruckt immer wieder von seinem Spiel. Also gegen Chicago tut es mir besonders weh, weil ich habe so das Gefühl, so Center mit Namen haben sie besonders angetan, also deren Namen man irgendwie ein bisschen mehr kennt, deswegen, also er macht...
Frag Andre Drummond, bevor er sein Mitspieler wurde und jetzt ist das wieder nicht mehr, also im nächsten Spiel wird er wieder gebissen wahrscheinlich.
Ja, ja, so ist es. Ich meine, Vuč hat ja auch das letzte Spiel gegen die Sixers mit Oberschenkelproblem ausgesetzt. Na, es ist
aus
halt,
Gründen, also, ja. Aus war Gründen, das der gleiche Oberschenkel, Gründen, der James Harden in Brooklyn auch wehgetan hat?
Wahrscheinlich genau der ist gewandert. Ja. Aber ich habe es am eigenen Leib, in Anführungszeichen, erfahren, wie hart es ist und sein Spiel. Und es ist, ich meine, das Ding ist ja bei allen drei. Sie haben alle drei, sind eigentlich einzigartige Basketballcharaktere, also was das Spiel angeht. Aber bei Embiid ist halt diese also gerade, wenn man es im Vergleich zu Vuč sieht, also Embiid, was ich auch bei uns am Freiplatz früher immer gesagt hat, Embiid ist größer und schneller als Vuč. Und das ist halt und beweglicher. Weißt du, wie ich meine?
Und stärker. So ja,
und stärker. Und es ist halt, diese Kombination ist für mich so einzigartig und er setzt halt immer besser ein. Die Art und Weise, wie er der Defense entflieht sozusagen und wie er mittlerweile auch seine Mitspieler besser findet, ist für mich halt irgendwie so ein, ja, ich schaue ihm halt einfach auch wahnsinnig gern zu. Und ich glaube halt, wenn wir eine Saison haben wie diese, in der drei Spieler dermaßen herausragen, was sie ja tun, dann ist es auch irgendwo so ein bisschen, und ich meine, jede noch vielleicht noch mehr irgendwie persönliche Wahrnehmung, wer MVP wird. Und für mich ist halt Embiid, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass er es einfach irgendwie noch nicht war und es irgendwie auch verdient hat, zumal er dieses Jahr zwar weniger spielt als jetzt zum Beispiel Jokic, aber irgendwie halt gefühlt mehr spielt als sonst oder halt verfügbarer ist als sonst, sich also auch da gesteigert hat, ist es, wäre jetzt Embiid für mich vorne, danach Jokic und danach Giannis. Und vielleicht auch, weil, keine Ahnung, Giannis ist vielleicht auch so ein bisschen so der Fluch der guten Tat. Also es ist, Giannis, habe ich so das Gefühl, nimmt man mittlerweile irgendwie oder nehme ich auch, ja, ich nehme ihn halt hin. Also so, weißt du, es ist halt, ja, gehört halt so dazu, ne? Es ist halt, er dominiert halt. Es ist Standard. Ja, das ist halt
sein Ding.
Außerdem hat er bei mir verloren, einfach weil er bei den Bucks spielt und ich erst am Wochenende von einem Statement der Bucks gelesen habe, dass sie nach der Einspielersperre für Grayson Allen noch rausgehauen haben, dass sie es total scheiße finden, dass Grayson Allen gesperrt wurde. Okay. Und damit haben die Bucks für mich, ich hatte lange viele Sympathien für sie, aber das
nee. Würdest du jetzt auch sagen, dass sie den Titel nicht verdient haben, den sie letztes Jahr geholt haben?
Nee, absolut. Also nur aufgrund von Verletzungen und dem Glück und dem Pech anderer haben sie den Titel gewonnen. Und in jedem anderen Jahr wäre
das nichts geworden.
Keine Ahnung. Ja. Wäre es nichts geworden, wäre es Boston geworden oder.
ich glaube auch Boston.
Ja. Ja.
Ich stimme zu.
Ja,
ich glaube, das Thema Fluch der guten Tat finde ich irgendwie ganz, ganz angebracht, weil das auf Jokic halt auch zu 100% zutrifft. Also das bei Giannis ist es so, der hat den Award schon zweimal gewonnen. Es wird irgendwie selten erwähnt, dass seine Statistiken eigentlich genauso sind wie die von Embiid oder halt ein Härchen besser. Also weil er hat von den Punkten her ist er 0,3 Punkte hinter ihm, spielt aber auch weniger Minuten. Also wenn man das normiert auf pro 36 Minuten, ja. Mehr Punkte, mehr Rebounds, mehr Assists, genauso viele Blocks und Steals. Also es wird, also ist exakt identisch. Wenn wir immer von Embiid als guten Shooter sprechen, so Giannis nimmt genauso viele Dreier, trifft ein bisschen schlechter, aber riesig ist der Unterschied nicht. Und er ist, also insgesamt sein True Shooting ist etwas besser als bei Embiid. Also er ist bei 63%, Embiid ist bei 61%. Beides ist überragend, also nicht, dass wir irgendwas kleinreden wollen. Wie gesagt, wir reden hier über drei historisch unfassbar beeindruckende Saisons.
Ja.
Aber bei mir, also was letztendlich momentan für mich knapp den Ausschlag gibt pro Giannis, ist tatsächlich, dass ich finde, also zumindest in den Spielen, die ich so sehe, er wirkt mir defensiv etwas engagierter irgendwie, also etwas wichtiger. Und ich meine, Embiid ist auch ein sehr guter Verteidiger, aber ich habe bei ihm schon das Gefühl, und das ist auch verständlich, weil er halt offensiv so krank viel schultern musste über die letzten Monate, dass die Defense, also die ist immer noch gut, nicht falsch verstehen, aber sie ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das Niveau, das wir von ihm auch schon mal gesehen haben. Vielleicht ist das auch ein falscher Eindruck, aber ich hätte ihn zum Beispiel letztes Jahr in der Defensive Player of the Year Konversation gesehen, sogar eher als seinen Teamkollegen, und das habe ich, den Eindruck habe ich dieses Jahr nicht, wenn ich ihn spielen sehe. Und bei Giannis habe ich das halt schon eher. Also die Bucks Defense leidet zwar momentan auch ziemlich, aber an ihm liegt es, glaube ich, nicht, sondern halt eher an den Ausfällen, die sie haben, an den vor allem im Frontcourt einfach der fehlenden Flexibilität, weil er kann alle verschiedenen Sachen machen, aber die anderen, die dort sind, halt nicht. Also Bobby Portis spielt offensiv wieder eine sehr gute Saison, aber defensiv ist er halt eingeschränkt und so. Und er hat halt nicht diesen überragenden Drop-Big in Brook Lopez, der es ihm erlaubt, dass er halt ja so ansonsten alles abdeckt. Das macht es ein bisschen schwieriger, aber er gefällt mir halt defensiv immer noch so den kleinen Ticken besser. Und deswegen ich finde die beiden sauschwer zu trennen. Und ich weiß aber momentan nicht, ob es abgesehen von einerseits Narrativ, also wie du schon sagst, das eine ist neuer als das andere definitiv. Das eine hat auch noch keinen MVP-Award gewonnen. Aber ich weiß nicht, ob es einen richtig objektiven Grund gibt oder einen objektiven Faktor, der momentan sagt, Embiid hat die bessere Saison als Giannis. Weißt du, was ich meine? Also
Absolut, absolut. Also da bin ich auch komplett bei dir. Deswegen tue ich mich ja gerade dieses Jahr so schwer. Ich meine, Embiid wird ja auch so in US, in allen Outlets, denen man so folgt, ist ja Embiid schon der ganz große Favorit. Und ich tue mich halt dieses Jahr extrem schwer, wenn man halt genau irgendjemandem eine große Favoritenrolle zuschreibt. Einfach weil es, wie du sagst, ich glaube, es ist halt objektiv einfach es ist halt ganz viel Wahrnehmung. Und es ist, und der objektive Faktor wird halt bei so drei solchen Saisons noch geringer einfach, weil dann pickst du dir irgendwie Nuancen raus. Und ich bin dann auch kein Freund auf der Suche nach Objektivität, dann irgendwelche, Advanced Stats zu bemühen. Also, du weißt, Advanced Stats fasse ich mit der Kneifzange nicht an, dann Quatsch, aber du weißt, also ich bin da sowieso, ich gehe da sowieso jetzt nicht so wahnsinnig tief rein, ne? Ich kann es verstehen, also ich sage nicht, dass es scheiße ist, ich mache es nur selber einfach nicht, weil ich mich irgendwie, keine Ahnung, ich habe an anderen Sachen Spaß am Basketball. Ich glaube, das ist so der Punkt, weshalb ich das weniger mache. Ich sage aber nicht, dass es Schwachsinn ist. Ich glaube nur, also man kann sich dann auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann irgendwo, wenn du irgendwo ganz hinten in der letzten Ecke der Advanced Stats dann halt irgendwie noch ein Ding findest und sagst halt, okay, das ist jetzt halt das ist der objektive Faktor, der denjenigen jetzt vielleicht noch ein bisschen abhebt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich sage nicht, dass es nicht ist, aber ich finde es einfach, ich glaube, es ist einfach schwer und es ist, glaube ich, dieses Jahr viel, viel Wahrnehmung. Aber vielleicht, ich meine, du hast gesagt, Jokic ist ganz vorne und ich höre schon einige, die sagen, Jokic ist vielleicht sogar vielleicht der klarste der drei, wenn man sagen will, einer ist klar vorne. Weshalb ist er denn für dich, oder was hebt ihn jetzt von den anderen beiden noch so ein bisschen ab, dass du sagst, okay, er sitzt irgendwie vorne?
Also, es sind so ein paar Faktoren. Einerseits, Denver ist, was die Siege angeht, was die Bilanz angeht, kaum von den beiden anderen Teams entfernt, also ein kleines bisschen schon, aber kaum, und sein Supporting Cast ist wirklich richtig madig. Also mittlerweile ist es etwas besser, weil sie haben ja Boogie geholt, sie haben Bryn Forbes geholt, aber da weißt du halt auch, wenn Bryn Forbes die Lösung ist, dann hast du halt auch schon echt Probleme, ne? Und sie hatten über weite Strecken der Saison so ein schlechtes Team beisammen, das muss man schon einfach sagen. Und er hat halt einfach trotzdem sein Ding gemacht. Also das ist ja, hättest du lieber Aaron Gordon oder Tyrese Maxey? Und Tyrese Maxey ist jetzt der Drittbeste und da läuft dann auch noch Tobias Harris rum. Und ansonsten, es ist wirklich kein guter Supporting-Cast und es ist ein, zu einem extrem großen Faktor ist es halt einfach Jokic, der dieses Team trägt. Das ist die eine Sache. Die andere Sache und ich weiß nicht, also was, ob du True Shooting jetzt auch als so etwas sehr advanced bezeichnen würdest, weil würde ich jetzt nicht.
Da bin ich noch dabei. Gut. Da bin ich noch dabei.
Ja. Da ist er halt auch besser.
Ich meine, als eher so diese, wie jetzt Hollinger beschrieben, diese Alphabet-Ansammlungen.
Ja, ja, oder solche Sachen. So. Ich meine, ich gucke mir das zwar auch mal an, aber das macht mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spaß. Die LeBrons und Darko-Metriken und Raptor War und Warp und Schnorp, wie Zach Lowe das immer nennt. Also da gibt es sicher manche, die auch eine gewisse Aussagekraft haben, aber das mir wird das auch tatsächlich zu hoch mathematisch. Dem Punkt. Aber es gibt welche, die ich dann auch selber verwende. Und halt im Fall von Jokic ist es, wie gesagt, beim True Shooting ist er deutlich besser als beide anderen. Also er ist bei 66%, was eher so nach der besten Saison von Steph Curry klingt, als nach einem rumpligen Center. Wir wissen beide, dass er also mit großem Abstand der beste Playmaker aus diesem Trio ist. Bei Rebounds individuell sind mir jetzt nicht so wichtig, aber da sticht er sie auch aus. Er hat die meisten Minuten gespielt, die meisten Spiele absolviert. Das sind ja auch Sachen, also dieses Jahr sind die Unterschiede da nicht so groß wie zum Beispiel letztes Jahr, aber sie sind schon da, also das schon. Und ich glaube, es ist halt auch einfach so ein bisschen dieses Komplettpaket. Also Jokic ist, glaube ich, der einzige Spieler aus diesem Trio, der eine Halbzeit lang keinen Wurf nehmen kann, aber das Spiel trotzdem dominieren kann, weil er 12 Assists spielt. Einer bescheuerter als der andere. Und er kann aber auch der beste Clutch-Player der Liga sein. Ist er sogar relativ häufig. Also wie jetzt beispielsweise in dem Spiel gegen die Pelicans, wo er im vierten Viertel und Overtime zusammen einfach nochmal 30 Punkte macht. Ja. Und ich habe das Spiel gesehen und das war halt irgendwie nach der irgendwann im dritten Viertel oder Anfang des vierten, weiß ich gar nicht genau, aber haben die vom Nuggets Broadcast so gesagt, so jetzt könnte so langsam die Zeit sein, wo Joker übernimmt, weil sonst wird das heute nichts. Und danach hat er halt einfach alles übernommen und hat, also war nicht zu stoppen, war scheißegal, was er gemacht hat. Und also die Pelicans sind seit dem All-Star-Break ein super, also von den Metriken her ein super Defensivteam und so, aber selbst wenn sie das nicht wären, ist es vielleicht nicht unbedingt der Maßstab, aber ich habe das Gefühl, es gibt bei Jokic eigentlich einfach keine Lösung. Also wenn der sagt, ich will jetzt scoren, dann ist der halt kaum davon abzuhalten. Und das kannst du bei Embiid auch sagen. Aber Jokic ist halt effizienter dabei. Und dann, also bei Embiid ist für mich schon in dieser Saison seine größte Calling Card ist Scoring. Und ich weiß nicht, ob Jokic darin schlechter ist. Und dann kommt halt noch das Playmaking dazu. Und defensiv ist Jokic nicht so gut wie die anderen beiden, aber er ist auch bei Weitem nicht mehr so schlecht, wie er oft gemacht wurde. Also für mich ist er ein guter Systemverteidiger und erfüllt halt seine Rolle in diesem Scheme auch. Also von daher, ich finde, bei drei sehr beeindruckenden Saisons sticht seine, glaube ich, noch am meisten raus. Also weil ich auch finde, das ist dann wieder ein subjektives Ding, aber er ist für mich auch der einzigartigste Spieler der Liga einfach, weil er so, weil er irgendwie so, ja, es passt einfach nicht, aber es passt wunderbar.
Das könnte aber gleichzeitig Fluch und Segen zugleich sein, dass er dieses einzigartige Ding ist, weil wenn du ihn dir so anschaust, also klar, es ist halt, ja, wenn er dann irgendwie so halb den Ball bringt oder dann halt als Point Center irgendwie spielt, ist natürlich das eine, aber andererseits ist natürlich sein Bewegungsablauf und ich weiß nicht, was es bei manchen Leuten dann macht, wenn du ihn halt so, zum Beispiel jetzt gegen die Pelicans, als er dann am Ende halt immer zum Korb gegangen ist, es sieht halt, also er tankt sich halt so ein bisschen zum Korb. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie so sein Bewegungsablauf. Er ist halt jetzt, böse formuliert zu sagen, nicht der eleganteste. Ja. Und ist trotzdem halt nicht zu stoppen. Also es sieht manchmal so ein bisschen noch böser formuliert, ein bisschen plump aus, wenn er Richtung Ring geht, aber er ist trotzdem nicht zu stoppen. Und ich weiß halt nicht, dieses Einzigartige eben, dass halt da manche sagen, ja irgendwie, keine Ahnung, was macht der da? So, ne? Wie sieht das denn aus? So, ne? Nicht meine Argumentation, ich weiß nicht, ob das halt für ihn so ein dass ihm das so ein bisschen abzugibt. Ich habe mir auch bei dem Spiel gedacht, boah, ich finde es auch so, die Nuggets, ich hab seit Jahren, und das ist ganz komisch, die Nuggets sind für mich aber auch so ein Team, die ich einfach irgendwie nicht greifen kann. Also dieses Jahr natürlich irgendwie noch weniger mit dem Supporting Cast, aber wenn ich mir die anschaue, wie soll ich sagen, da fällt mir irgendwie nicht, also ich kann mich nicht reindenken in die Nuggets oder so. Also nicht, dass ich jetzt sonst der ganz große Analytiker wäre, aber bei dem fällt es mir irgendwie noch schwerer als bei anderen Teams. Das ist ganz komisch. Und jetzt bei dem Spiel war es halt auch so der Funke irgendwie in der Halle ist, finde ich, lang nicht so richtig übergesprungen. Ich weiß nicht, ob das noch so, also das sind halt dann irgendwie so die Soft-Faktoren, die für mich dann noch so außenrum sind. Dann hast du ja dieses Ding, dass die Nuggets irgendwie in ihrem, Also in Denver kann man quasi die Nuggets nicht gucken, oder wie
war das? Ja, da braucht man irgendwie so eine Paid-Subscription, weil die, das wird irgendwie einzeln vermarktet, weil also die Nuggets gehören ja auch so einem, ich glaube, dem Besitzer von Arsenal, und die haben, glaube ich, das Modell aus der Premier League sozusagen auf die USA übertragen als einziges Team, und die irgendwie ist das da, also selbst wenn man bezahlt, ist es irgendwie schwierig, das zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was der Faktor ist, aber auf jeden Fall können sehr viele Leute dort einfach die Spiele der Nuggets nicht sehen.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so ein Ding. Und ich meine, was du sagst, dass Jokic halt ohne zu scoren ein Spiel dominieren kann, finde ich, ist schon ein sehr valider Punkt auf jeden Fall, also gerade offensiv. Dass er defensiv sich deutlich gesteigert hat und in diesem Teamverbund sehr, sehr wertvoll ist, finde ich auch einen Punkt. Vielleicht kann man aber dazu noch, kann man noch hinzufügen, dass die anderen vielleicht offensiv abseits ihres Scorings nicht so dominieren können, dass sie aber ein Spiel halt defensiv noch mehr dominieren können, als es Jokic kann. Also, dass Jokic halt mehr darauf angewiesen ist, dass Jokic Teil des Systems ist und dass Teil dieses Systems funktioniert, dass die anderen aber das System sein können, sozusagen. Also Giannis und Embiid. Und dass das halt nochmal irgendwie ein Faktor ist. Und du sagst vielleicht, Embiid dieses Jahr aufgrund der Scoring-Last ein bisschen weniger als letztes Jahr. Ist sicherlich ein Punkt. Aber grundsätzlich ist das vielleicht, also wenn man möchte, kann man das noch stärker gewichten. Nicht indem man sagt, Jokic ist ein schlechter Verteidiger, war langsam, sondern weil man sagt, die anderen beiden haben einfach das Potenzial und zeigen es auch oft genug, dass sie halt defensiv dominieren können, was Jokic vielleicht ein bisschen weniger kann, auch wenn er also gut verteidigt dieses Jahr oder mitunter sehr gut verteidigt dieses Jahr. Das wäre vielleicht noch was, dass es wieder ein bisschen enger zusammenrückt. Ich würde schon auch sagen, dass wahrscheinlich Jokic der beste, weil rundeste Offensiv- oder vollständigste Offensivspieler der drei ist. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, es ist halt echt mega eng. Also wie gesagt, ich kann da schwer irgendwie ich tue mich schwer, objektiv irgendwie zu sagen, okay, so und so. Also ich finde deine Erklärung der Objektivität schon sehr, sehr nah kam.
Vielleicht. Das finde ich sehr freundlich. Wenn ich jetzt noch sage, ich liebe Nikola und hasse die anderen beiden, dann nehmen wir das raus. Aber ich finde die alle drei super. Also ich finde es auch irgendwie cool, dass das so momentan die drei besten Spieler der Liga, und KD kommt dann auch noch dazu. Also der wäre irgendwo in dieser Konversation, wahrscheinlich wäre genau auf Platz 4, aber wenigstens safe auf Platz 4, wenn er mehr gespielt hätte. Ja. Aber das sind halt für mich momentan wahrscheinlich die besten Spieler der Liga, und die sind halt alle auf ihre Art und Weise total einzigartig und alle keine Amis. Finde ich auch cool.
Es ist sehr gut. Sehr gut, ja, das stimmt. Ich meine, was man vielleicht mit dem Supporting-Cast noch sagen kann, also es gab ja durch die ganzen Covid-Runden, also gerade auch jetzt bei den Sixers, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so eine Erinnerung, wie es bei den Nuggets genau war. Ich meine, die haben ja jetzt keinen Covid gebraucht, um ordentlich dezimiert zu sein. Aber bei Philly weiß ich auf jeden Fall, dass es da halt ordentlich rumging. Und bei den Bucks haben wir ja auch den Fall gehabt, dass Holder immer wieder raus war, dass Lopez sowieso raus ist. Also so, ich glaube, stimmt schon. Ich habe mir also wenn man die Nuggets so anschaut, ne, Barton ist theoretisch vielleicht die vierte Option in der Offense oder so ein bisschen. Ne,
oft ist er die zweite. Morris.
Nein, also wenn alle.
Ach so, fit werden, ja, dann, also, dann so. Vierte, ja.
Morris eigentlich von der Bank, da ist schon, ja, da fehlt schon sehr, sehr viel. Ich finde Aaron Gordon zum Beispiel, gut, hat natürlich gegen die Pelicans ein extrem gutes Spiel gemacht.
Aber er spielt auch eine echt gute Saison, weil der einfach voll gecheckt hat, wie man mit Jokic zusammenspielt. Und das ist halt auch das Ding. Ich glaube, es ist auf Dauer auch sau leicht, das zu checken, wie man mit ihm zusammenspielt, weil der einen einfach findet im Zweifel. Aber Gordon hat ein ziemlich, ziemlich ideales Skillset dafür, einfach weil er ein aggressiver und halt auch dynamischer Cutter ist, der auch irgendwie zwei, dreimal pro Spiel einfach so einen relativ massiven Dunk einfach serviert bekommt, weil er im richtigen Moment halt zum Korb rollt.
Ja, absolut. Absolut.
Also Gordon ist aber, richtig gut, aber ist halt auch der einzige. Ja. Und Barton, kann man auch noch mit reinnehmen, aber das sind ja so die wirklich überdurchschnittlichen Spieler, die Jokic sonst noch an seiner Seite hat. Und ansonsten ist es halt, also es gibt mal Tage, wo Bones Highland richtig gut ist. Und es gibt Tage, wo Bryn Forbes seine Dreier trifft, seitdem er da ist. Es gibt, Boogie kann auch mal 30 Punkte machen, hatten wir jetzt gesehen. Auch
Shoutout auf jeden Fall. Seit Boogie da ist, bei 13-1, glaube ich.
Ja, das ist halt echt, das ist halt echt krass. Sie haben auf jeden Fall 9 der letzten 10 gewonnen.
Ist jetzt halt die Frage, wer der beste Center bei den Nuggets ist, ne?
vielleicht muss man auch irgendwann mal auf Twin Towers gehen.
Ja, eben.
Das spielt man Drop-Drop-Defense einfach.
Ja.
Aber gut, wir sind uns zumindest einig, dass die Top 3 steht, würde ich sagen. Ja. Und wir gucken mal, was noch passiert. Ne?
So ist es.
Und so ist es. Viel komplizierter wird es danach. Also abgesehen davon, dass die Reihenfolge der drei natürlich auch kompliziert ist. Aber ich finde, danach wird es dann echt schwer, wen man jetzt da noch mit draufnehmen will, weil es irgendwie Argumente pro und contra für alle möglichen Leute gibt. Also bin ich jetzt vorweg schon so mehr oder weniger eliminiert hatte, war halt KD, weil nicht so viele Spiele, Trae Young, weil Gurkentruppe, LeBron, weil Gurkentruppe, das ist zwar ein bisschen unfair, aber ich meine, LeBron spielt auch keine Defense mehr, deswegen ist es auch okay.
Empty Calories Guy.
Good Stats, Bad Team. Ja, so ist es. Die beiden Jazz Guys habe ich auch eliminiert, einfach aus Prinzip, weil fuck Utah, du weißt, wie es ist. Dann habe ich mir sechs Spieler ein bisschen genauer noch angeguckt, auch nicht zu genau, aber du weißt, wie es ist.
Ja. Du hast nur Augen für Jason Tatum gehabt die ganze Zeit, ne? Und alle anderen sind so ein bisschen am Rande gelaufen.
Ich habe ihn auf jeden Fall mit reingenommen. Ich habe ihn dann als Honorable Mention, aber also die Spieler sind Ja Morant, Luka Doncic, DeMar DeRozan, Jason Tatum, Chris Paul und Steph Curry. Chris Paul habe ich, also letztendlich habe ich ihn nur mit reingenommen, weil ich ihm einen Shoutout geben wollte, weil er halt der, also schon eine krank gute Saison gespielt hat, aber er wird halt die letzten dann 6 bis 8 Wochen der Saison verpassen. Dadurch ist er raus und andere, also was ihn auch rausnimmt, er hat eine 20-prozentige Usage, während alle anderen eher so bei 30% sind oder im Fall von Doncic sogar deutlich drüber. Und er hat einen ebenfalls würdigen Teamkollegen, den man hier auch aufführen könnte, wenn man wollte. Die beiden sind in der Kombination in the Clutch einfach unfassbar gut und hat einen Shoutout verdient, aber ich glaube, MVP ist er nicht. Deswegen, der ist eliminiert.
Ja. Ja, hatte ich, also Gedankengang war bei mir der gleiche. Also so Verletzung ausgeklammert von Paul. Also die Frage, wie bewertest du sozusagen die Sun-Stars im Kontext einfach, weil das Team an sich einfach schon extrem gut ist. Klar, jetzt sind Booker und Paul raus, dann wird es natürlich auch für die Suns schwierig, aber das Team funktioniert halt als Gesamtkonstrukt extrem gut. Dann eben, wer, also ich sehe Chris Paul schon noch ein bisschen drüber, einfach glaube ich, weil er die Gesamtausrichtung des Teams so intensiv beeinflusst und da glaube ich noch ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen größeren Einfluss hat als Booker, auch wenn Booker vielleicht individuell mal scoringmäßig mehr übernehmen kann, aber da ich fand die zwei halt schwer zu bewerten, habe mich dann aber auch halt entschieden, die beiden eher zu eliminieren. Und ganz kurz vorweg, Curry ist bei mir auch raus gewesen von Anfang an, einfach weil der Slump mir schon zu lang ist mittlerweile und zu stark und weil er halt, wie gesagt, eine der schlechtesten also ist banal, aber eine der schlechtesten oder die schlechteste Shooting-Saison seiner Karriere wahrscheinlich spielt. Und dann, also die Warriors, jetzt kamen ja auch die Niederlagen, letzte Nacht haben sie wieder gewonnen, aber dann, also da stechen die anderen für mich halt dann irgendwie noch ein bisschen mehr hervor dann irgendwo und sind dann auch konstanter auf einem hohen Level. Tatum ist vielleicht, schauen wir mal, wie wir dann am Saisonende dann drüber sprechen. Wenn er so weitermacht, dann sind die ersten Saisonwochen, in denen es kompliziert war, sind dann vielleicht auch nicht mehr so interessant, was halt die gesamte Saison angeht. Weil jetzt zum Beispiel, ich finde, wenn du zum Beispiel mit DeRozan vergleichst, DeRozan hat halt, liefert die Saison eigentlich ziemlich konstant. Jetzt die letzten Spiele ging es auch so ein bisschen bergab, aber im Endeffekt, also er hat vielleicht nicht die ganz großen Höhen so drin, außer jetzt diesen, oder weniger Höhen, ganz große Höhen drin als Tatum. Vielleicht stimmt es nicht mal, aber er hatte halt diesen Slump nicht so. Deswegen sehe ich ihn zum Beispiel über Tatum.
Ja.
Das wäre zum Beispiel ein Faktor für mich.
Also so die Komplikation sowohl bei Doncic als auch bei Tatum ist einfach, dass es nicht so gut angefangen hat, dass sie ein bisschen spät losgelegt haben, als auch, glaube ich, sich grundsätzlich schon relativ viele Leute so ein bisschen eine Meinung gebildet hatten. Was übrigens auch ein Grund war, warum ich Curry überhaupt aufgeführt hat, weil nach 2 Monaten oder 1,5 Monaten haben alle gesagt, das ist der MVP und it's his award to lose. Für mich hat er ihn auch verloren. Also bei ihm ist zwar immer kompliziert, weil er diesen Gravity-Faktor halt einfach hat, selbst wenn er selber keine Würfe trifft. Das ist schon enorm wertvoll, aber ich finde auch, dass es individuell momentan einfach nicht reicht. Also und das auch, man merkt den Warriors schon sehr an, dass da ein gehöriger Schluck Special Sauce in Person von Draymond Green einfach fehlt. Aber da reden wir eventuell die Tage auch nochmal drüber. Ja, angeblich nächste Woche, ne?
Dann, ja, hat sie halt selber sogar gesagt, oder? In seinem Podcast. Also.
Deswegen angeblich. Okay. Wir werden sehen. Er trifft dann nicht die endgültige Entscheidung, aber ja. Wir werden sehen. Also ich nehme auch an, dass die Warriors dann relativ schnell nochmal einen Zahn zulegen. Aber egal, über die sprechen wir mal anders nochmal. Jetzt sind wir bei MVP. Also momentan hätte ich Morant auf 4. Mhm. Da, also wäre jetzt mal meine Frage einfach nur an dich als Bulettenfreund. Wenn du ihn seine Saison jetzt mit der MVP-Saison von Derrick Rose vergleichst, wen hättest du lieber? Also, beziehungsweise ist das sehr nah beieinander? Weil ich statistisch ja irgendwie schon. Statistisch ist, glaube ich, Morant in vielen Kategorien so ein bisschen besser, aber gleichzeitig war auch Offense zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders. Also ich glaube, es wurden eben ein bisschen weniger Punkte erzielt und so, aber würdest du seine Saison momentan ungefähr auf eine Stufe stellen mit Rose damals, oder?
Also den Vergleich haben wir eh schon mal gezogen. Tue mich da ein bisschen schwer, weil man, also bei Rose weiß man ja, wie es weitergeht, sozusagen. Weißt du, das ist dann so ein bisschen der das Ding. Aber also Prime Rose sozusagen, den wir ja leider relativ kurz nur erleben durften, war schon halt auch eine Naturgewalt. Also so wie es Morant jetzt ist. Und wenn ich mir jetzt diesen Derrick Rose von damals jetzt heute vorstelle, glaube ich, sprechen wir ähnlich über ihn wie Morant. Aber du hast natürlich gefragt, ob ich die Saison jetzt ähnlich bewerten würde. Wahrscheinlich schon. Also kommt der relativ nah. Ich meine, das Problem von Morant ist halt, dass da halt die drei Kollegen weiter oben irgendwie sind, die sich halt irgendwie noch ein bisschen abheben. Aber im Endeffekt, glaube ich, kann man da schon Parallelen ziehen und kann das auch auf ein ähnliches Niveau heben irgendwie. Und also Morant ist für mich auch, ja, ich hatte, glaube ich, per Default DeRozan so ein bisschen an 4. Und Morant dann an 5. Einfach auch, was ich bei Morant halt interessant finde und dass dieser Turnaround der Grizzlies, also die ja gut gestartet sind, dann irgendwie so ein bisschen Probleme bekommen haben. Und dieser ganz große Turnaround kam ja ohne ihn zustande. Ja,
sie waren 12-2 ohne ihn, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, irgendwie so. Und dann ist halt die Frage, also es ist nicht die Frage, ob er ihn geschadet hat, auf gar keinen Fall. Die Frage ist nur, wie bewerte ich das?
Ewing Theory.
Also wie,
absolut.
Genau. Nein, aber wie bewerte ich das jetzt quasi im Verlauf der ganzen Saison? Aber ich glaube, mittlerweile ist es ähnlich wie bei Tatum und auch bei Luca, dass halt Morant einfach dermaßen dominant auftritt und auch so eine Selbstverständlichkeit in seinem Offensivspiel hat, dass er dieses Team halt sowohl spielerisch anführt, als auch halt als Leader. So, und du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass er halt einfach den Hang dazu hat, Superstar zu sein, aber die anderen mit einzubeziehen. Und eben nicht zu sagen, gebt mir den Ball und geht aus dem Weg, sondern nehmt euch auch den Ball, ich bewege mich, ich schaue, was ich tun kann, offensiv, um alle mit einzubeziehen. Und das ist halt, ja, im Endeffekt so ein bisschen das Idealbild eines offensiven Superstars, finde ich.
Ja.
Und da, und die Grizzlies, Nummer 2 im Westen, mal schauen, wo es dieses Jahr hingeht. Also das kommt halt irgendwie auch noch dazu. Also von daher,
ja. Und eine Frage aber noch zu ihm, weil es gab ja in den letzten Tagen relativ viel dann auch Talking Heads, die meinten, eigentlich ist er MVP oder muss halt in die, also mindestens auf Augenhöhe der anderen drei da oben. Da finde ich halt aber schon ziemlich klar nein. Oder wie siehst du das? Also da würde ich schon eine relativ große Trennlinie einfach ziehen.
Es ist für mich ein bisschen wie bei DeRozan vor ungefähr 2 Wochen. Also diesen Streak hatte mit den 35 plus Punkte spielen bei 50%+ aus dem Feld. Ja. Einfach, ich glaube, die beiden führen ein Team an oder Teams an, die wir vor der Saison nicht ganz so hoch eingeschätzt hatten. Beide führen sie in einer guten Phase relativ klar an jetzt mittlerweile und sind offensiv sehr, sehr dominant, was es Scoring angeht. Und sind gleichzeitig noch sehr, sehr einzigartig. Also wenn du sagst zum Beispiel DeRozan, eben der Midrange-Magier, Ja mit seiner Dynamik, du hast 2 Spieler einfach, die extrem herausstechen aufgrund der Art und Weise, wie sie spielen und die ja Teams ja an die Spitze ihrer jeweiligen Conferences geführt haben, von denen wir es vielleicht nicht unbedingt erwartet haben. Und deswegen war für mich DeRozan auch in der Konversation mit drin. Also vor 2 Wochen fand ich es richtig, dass er mit drin war. Dazu sage ich gleich noch was. Ich bin deiner Meinung deshalb, dass das Ja nicht auf dem, dass er in der Wahrnehmung da reinspringt in die Top 3, aber meiner Meinung nach sind die 3 auch über ihm. Also so, das ist So als Antwort auf deine Frage. Und ich finde es aber richtig, die beiden mal mit reinzunehmen in die Konversation, glaube ich. Das war so ein bisschen mein Punkt. Also sie haben es sich verdient, aufgrund ihrer Saisons mal zu sagen, hey, aber die sind da auch noch da und die drei da vorne spielen historische Saisons, aber die anderen beiden, lass doch mal kurz reden, ob die nicht vielleicht auch einen Case haben, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass die dass Giannis, Jokic und Embiid halt doch einfach noch eine Spur drüber sind.
Ja.
Das wäre so ein bisschen
mein. Ja, insofern kann ich das nachvollziehen. Ich finde, es ist halt immer ein bisschen ein Unterschied. Du weißt ja auch, dass halt so die US-Talking Heads, die sagen ja nicht, lass uns doch vielleicht mal drüber reden, ob die einen Case haben, sondern die sagen, das ist der MVP. Den Part finde ich halt immer sehr nervig, weil das dann während der Saison halt auch mal 8 Spieler sein können. Und was man vor 2 Wochen gesagt hat, ist eigentlich auch vollkommen egal, weil dann gibt's wieder 9. Den Part finde ich immer ein bisschen nervig. Deswegen manchmal, absolut. Und es ist, also das, was wir heute machen, ist halt MVP Ballot. Und das ist halt für mich schon in dieser Saison echt eine knifflige Übung, weil es da einfach viele, viele qualifizierte Kandidaten gibt, sozusagen. Aber so ist es. Dass man dann halt immer während der Saison halt 6-mal zu verschiedenen Zeitpunkten eine verschiedene Lösung als die Antwort ausrufen muss. Der Part strengt mich bloß an. Das hat mich bei DeRozan angestrengt, das hat mich zu Beginn der Saison bei Curry angestrengt. Also auch bei Embiid hat es mich angestrengt, weil das sich dann immer so angehört hat, als würde er jetzt Kilometer thronen über den anderen. Und das habe ich halt einfach nie so wirklich nachvollzogen, warum das jetzt so sein soll. Und das war unfassbar beeindruckend, was er gemacht hat. Der spielt eine überragend gute Saison. Aber trotzdem, mir geht das einfach manchmal in dieser Absolutheit zu weit, sagen wir mal so.
Ja. Ist bei mir genauso, aber es ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem der langen Saison. Ja. Also du hast halt, also, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, du hast halt so viele Storylines, einfach weil es halt auch wahnsinnig schwer ist, über 82 Spiele dasselbe Niveau zu halten, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und manchmal eben spielst du dich in der Saison, wie es Tatum tut, wie es Luca tut. Manchmal fängst du extrem gut an, wie es Curry getan hat und baust dann irgendwie aus Gründen irgendwie ab. Und es ist halt, und dadurch. Und gleichzeitig brauchst du halt Themen. Also wenn du halt jeden Tag oder keine Ahnung, irgendwie eine Sendung hast, du kannst halt nicht sagen, ja gut, Ja ist ja gerade auch, ist solide unterwegs, ja gut, aber für den MVP reicht's nicht ganz, weil wie die letzten Wochen, die anderen drei sind halt einfach besser. Also mich nervt's genauso, weil ich bin sowieso kein Freund dieses das ist so und auf gar keinen Fall anders.
Now oder, carry so, the hell on. Oder wen meintest du?
Ja, genau. Bin ich grundsätzlich nicht in keiner Lebenslage, von daher ist es da genauso.
Vor allem, manchmal werden halt auch so geile Argumente dann darauf gebracht. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo Nick Wright meinte, Jokic könnte nicht der MVP sein, weil er im All-Star-Game nicht so viele Minuten gespielt hat. So, weil das ja zeigen würde, was sein Standing ist, wo ich
mir dann auch. Und das ist was mir allgemein, keine Ahnung, vertretene Meinung, aber wir basteln uns schon ein bisschen zu sehr irgendwelche Wahrheiten zusammen, dass es in
genau
unsere Argumentationslinie passt. Also
das und verkauft die Leute halt nicht für blöd dabei. So den Part finde ich irgendwie dann immer ein bisschen.
Naja, egal. Ja. Genau.
Jedenfalls.
Gut.
Also bei mir war das jetzt so Morant auf 4 und ich habe DeRozan versus Luca auf 5. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Und also ich glaube auch nicht, dass es bei Tatum in dieser Saison schon reicht. Ja. Aber gleichzeitig, wenn ich also jetzt mir da auch die Zahlen angucke und noch so ein bisschen was ich halt sehe, also ich habe jetzt in letzter Zeit natürlich auch relativ viel Celtics gesehen, weil es auch Spaß macht, ne? Das ist wiederum das Gute an einer langen Saison. Ein Team kann sich finden und dann kannst du auf einmal Musik zusammen machen. Das ist wunderschön. Jedenfalls.
Das ist sehr schön, ja.
Aus diesem Quartett ist halt Tatum mit Abstand der beste Verteidiger. Das muss man halt dann auch manchmal irgendwie noch mit einbeziehen. Gleichzeitig ist er unterm Strich in dieser Saison bisher der ineffizienteste, auf jeden Fall. Kann sich natürlich noch ändern, wenn er jetzt so weitermacht wie momentan, aber Stand jetzt wäre ich Morant, zwischen DeRozan und Luca kann ich mich momentan nicht so richtig entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn die Saison zu Ende gespielt ist, dass dann vielleicht DeRozan da runterfällt, zumal ja die Bulls momentan auch nicht unbedingt in der besten Verfassung sind, was jetzt nicht seine Schuld ist, natürlich, aber sowas zählt halt leider letztendlich. Und Luca wäre, glaube ich, schon weiter oben, wenn die Mavs nicht in der Zeit, wo er nicht dabei war, alles verkackt hätten. Das muss man ja auch immer noch dazu sagen. Die haben halt, das ist halt nicht wie bei Morant
gelaufen. Ja gut, und wenn er nicht mit Bäckchen aus dem Urlaub gekommen
wäre. Ja, genau. Der Part gehört auch dazu.
Ja.
Und trotzdem war das ja bei ihm auch immer ein Meckern auf hohem Niveau. Und mittlerweile ist er in Shape und ist halt wieder einer der 5, 6, 7 besten Spieler der Liga.
Ne? Auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist, da kommt dann vielleicht auch so ein bisschen mit rein, wen ich für die besten Spieler halte aus diesem Quartett. Aber da wäre Luca also, dann auf 4 und dann ist es irgendwie zwischen Tatum und Morant. Und ich glaube, wegen der Defense wäre ich dann eher bei Tatum. Aber mal gucken, wie sich die restliche Zeit noch entwickelt. Aber für mich sind das momentan so die Hauptkandidaten, zwischen denen eigentlich dieser Wahlzettel sich noch austragen wird, wenn ich jetzt nicht noch irgendwen vergessen habe. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Ich habe gestern Minuten investiert. Nein, ich habe eine ganze Weile investiert.
Ich saß 5 Minuten dran. War zufrieden.
Ich habe einfach geguckt, wer wie viele Minuten im All-Star-Game gespielt hat und dann hatte
ich. Ja, genau. Ich meine, es geht ja schnell. Einmal kurz Boxscore gecheckt und dann passt es. Ja, ich bin komplett bei dir. Man muss halt echt sagen, die Bulls sind halt seit Weihnachten 500-Team, ne? Also, und was sie halt. DeRozan hat sie halt über Wasser gehalten in den Spielen, die sie gewinnen konnten. In Anführungszeichen. Und das ist halt schon, also er hat halt einfach dafür gesorgt, also man wusste ja quasi, was für ein Stint kommt. Man wusste, okay, jetzt sind die Spiele gerade, die wir gewinnen können. Danach kommen die Spiele, bei denen wir auf jeden Fall Probleme haben, ohne Caruso, ohne Ball. Und er hat halt einfach gesagt, okay, nee, jetzt, die verlieren wir jetzt nicht. Und das ist halt schon so, und hat sie damit halt, hat ihnen damit eine Konstanz gegeben, die natürlich auch durch den Spielplan begründet war. Jetzt gerade, ich meine, das Ding ist einfach, so wie man, er kann halt nur bedingt was dafür, dass halt der Defense-Part momentan halt quasi weggefallen ist. Also die Bulls sind halt wie ein Auto mit Rückgratantrieb, das keine Vorderräder hat. Also du kommst zwar, sie kommen vorwärts, aber halt nicht so richtig schnell. So, weißt du, weil einfach
das ist eine sehr schöne Metapher, die klaue ich eventuell mal irgendwann.
Weil, ich meine, es fehlen Ball und Caruso, U2 Rollenspieler, aber es ist halt, das Team ist so konstruiert, dass die beiden mit die Defense prägen. Und Ayo macht so gut, er es kann, aber die Team-Defense ist halt nicht dieselbe. Und vor allem, wenn du nicht die Möglichkeit hast, Ball und Caruso spielen zu lassen und vielleicht noch Ayo dann dazu jetzt mittlerweile. Aber deswegen funktioniert es einfach. Und dadurch leidet das komplette Team defensiv. Dadurch leidet auch DeRozans Defense, weil er seine Rolle so nicht mehr einnehmen kann. Und dadurch haben sie es einfach. Es gehört auch dazu, wenn man sagt, die Bulls haben gegen gute Teams eine schlechte Bilanz. Am Anfang der Saison haben sie gut mitgehalten.
Gegen gute Teams. Bei den guten Teams da wird ja mal Brooklyn nicht mitgezählt, damit man auf die Null kommt. Ne? Brooklyn haben sie, glaube ich, zumindest zweimal geschlagen, wenn ich es richtig
gehört habe. Ja, genau. Und das war da, als Brooklyn eigentlich auch noch ein gutes Team war. Ja. So, ne? Also, und da haben sie, und dieser West Coast Trip, da waren auch andere Teams so ein bisschen, also, was ich damit sagen will, bei den Bulls, dass es momentan nicht läuft, sind die Verletzungen, DeRozan hat sie getragen, solange er sie tragen konnte. Momentan sind sie einfach. Sie sind momentan eher, okay, jetzt muss ich aufpassen, also ich will es jetzt nicht ganz mies machen, aber sie sind halt momentan eher Hawks als Bucks, sagen wir es mal so. Weißt du, wie ich meine? Es ist halt, und man hat sie so ein bisschen zum Contender gemacht, dadurch, dass sie halt so lange auch die Eins hatten im Osten, aber eigentlich war es irgendwie klar, dass sie solange alle nicht verletzt sind aber sobald alle zurück sind, eigentlich nicht im engeren Contender-Kreis sind. Aber es war halt so, es war halt eine gute Story und jetzt kann man sie wieder so ein bisschen runterschreiben. Aber ich glaube, im Endeffekt, sie sind halt einfach ein gutes Basketballteam, das sicherlich kein, wenn alle fit sind, sicherlich kein angenehmer Erstrundengegner sein wird. Das ist so ein bisschen mein Ding. Und DeRozan hat es geschafft, sie halt auf Kurs zu halten. Und das rechne ich ihm schon sehr, sehr hoch
an. Ich finde auch, dass er eine saugute Saison spielt. Also das definitiv. Und dass er krass viele Klatschmomente auch hatte und solche Sachen. Das gehört schon alles dazu.
Seine Stats absolut, ja. Absolut. Und aber jetzt ich habe jetzt halt auch keinen Bock, die Bulls, die sind jetzt scheiße, weil die sind eigentlich doch mies. Also
sie sind
halt
ja nicht einfach, scheiße. Ich finde sie mega schwer einzuschätzen, einfach wie das gerade ist, so weil du halt einfach das komplette Team hast du ja jetzt seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen.
Und seit vor Weihnachten nicht mehr.
Und also von daher ist es ja momentan irgendwie sauschwer zu beurteilen. Auch deswegen so hinsichtlich der Playoffs, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber sie werden ja wahrscheinlich mit Ball und Caruso nicht wirklich Zeit haben, sich einzuspielen, sondern die sind dann eigentlich ziemlich sofort gefordert. Ne? Und ich finde das momentan sehr schwierig, das einzuschätzen. Ich würde momentan darauf tippen, dass sie in der ersten Runde dann halt rausgehen, einfach weil das zu schwierig ist. Und also es ist natürlich auch Matchup-bedingt und so, aber es ist halt echt schade, weil das schon so wirkte, als würde da ein Team zusammenwachsen, was halt auf seine Art und Weise einfach sehr, sehr gut zusammenpasst und sehr gut funktioniert. Und das ist halt so mittendrin dann einfach ein bisschen raus gewesen. Und ich meine, sowas passiert ja jedes Jahr, aber die Bulls hat es halt ziemlich heimgesucht in dieser Saison. Das muss man schon echt sagen.
Ja. Ja. Aber Hauptsache, die Bucks beschweren sich, dass Grayson fucking Allen für ein Spiel gesperrt wurde, weil er Alex Caruso für 6 bis 8 Wochen rausgenommen hat.
Ja.
Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Platzte gerade so raus.
Ja, ich kann's verstehen.
Ja. Ja. Wie sehen wir denn zeitlich aus? Haben wir jetzt noch Zeit fürs Play-in-Race oder?
Ich fürchte, wir müssen das eventuell wann anders machen.
Ja, ne? Wir haben uns so ein bisschen verschnackt, aber ist auch okay.
Wir können ja trotzdem, oder lass es uns einfach in 5 Minuten abhandeln. Lass uns doch einfach einen riesigen Shoutout an den Pelikan verteilen und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, nicht den in Los Angeles, weil der hat ganz andere Probleme. Ja. Phil Jackson und andere Probleme. Aber
Phil Jackson
gilt momentan, also anscheinend ist er viel in Kontakt mit Jeannie Buss, was jetzt auch nicht verwundert, weil das seine Ex-Frau ist, aber hat relativ viel Input. Und ich meine, die Rambis-Komponente gibt es ja auch noch. Also, dass Linda Rambis die beste Freundin von Jeannie Buss ist, weshalb Kurt Rambis was zu sagen hat, wo man auch denken sollte, Kurt Rambis sollte...
Was man mit einem Fragezeichen versehen kann.
Hinlänglich bewiesen, also, dass er nichts zu sagen haben sollte. Aber ja, genau. Deswegen würde ich sagen, der Pelikan in Los Angeles hat momentan nicht die angenehmste Zeit. Der Pelikan aus New Orleans wiederum hat heute Nacht verloren, allerdings auch deswegen, weil halt Brandon Ingram nicht dabei war. Deswegen kann man das vielleicht mit, also gegen die Grizzlies, weshalb man das wahrscheinlich mit ein bisschen Vorsicht genießen soll. Aber trotzdem wollte ich einen kurzen Shoutout an die Pelicans auf jeden Fall anbringen, weil bis gestern hatten sie beste Defense, bestes Net-Rating seit dem All-Star-Weekend. McCollum findet sich da sehr gut ein, kann man nur sagen. Also auch Stand gestern hatte er über 10 Spiele 26, 6 und 6 bei 61% True Shooting aufgelegt. Echt krass. Und also was mir halt vor allem jetzt in den Spielen, die ich gesehen habe, sehr gut gefallen habe, ist, sie haben vor 6 Spielen die Starting Five geändert. Also sie haben Devontae Graham rausgenommen und dafür Jackson Hayes auf der 4 installiert. Also wir spielen jetzt mit einem 2-Big-Lineup. Das hilft der Defense. Die neue Starting Five ist jetzt CJ als Point Guard, was besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Herb Jones, der ein ekelhafter Verteidiger ist, einfach nur. Brandon Ingram, Hayes und Valanciunas. Und das ist halt mal richtig groß. Ich glaube, das ist für McCollum auch eine ganz nette Umstellung, nachdem er Zeit seiner Karriere nicht unbedingt in großen Lineups unterwegs war. Die hatten bis gestern ein Net-Rating von +9, natürlich in einer sehr kleinen Sample-Size, aber wirkte für mich irgendwie sehr, sehr gut, was sie gemacht haben. Und sie haben also 4 richtig dominante Siege in Folge geholt. Haben wir auch Utah mit fast 30 geschlagen, haben, glaube ich, in all diesen 4 Spielen mal mit mindestens 28 geführt. Was jetzt nicht so schlecht ist. Gegen Denver hatten sie den Sieg auch fast in der Hand und dann kam halt der MVP, ne? Und hat es ihnen.
Der Amtierende, meinst du?
Ja, und vielleicht auch kommende, aber jedenfalls hatte der was dagegen, aber ansonsten hätten sie dann halt sogar 5 am Stück geholt und gegen teilweise richtig gute Gegner. Sie haben den 4. leichtesten Restspielplan. Deswegen die Frage, was geht da noch? Ich denke, sie stand jetzt, sollten sie die Fakers wahrscheinlich noch überholen.
Ja.
Und dann sind die und Minnesota sind ja echt dann die interessanten Teams so im Play-In momentan.
Ja, auf jeden Fall mit dem meisten Potenzial. Minnesota finde ich ja sowieso. Also, ja, haben wir auch schon mal ausführlicher besprochen. Und bei New Orleans, also es gibt ja auch die Meldung, dass Zion jetzt so langsam irgendwie in die Nähe eines Comebacks käme. Aber stimmt, also dieses große Lineup finde ich extrem interessant. Vor allem ja auch, weil halt CJ ja dann als Point Guard spielt und als Point Guard ist er ja dann gar nicht mehr so kurz.
Ja, ne? Das also, ist okay.
Da ist das okay. Und du hast schon gesagt, du bist überrascht, wie gut es funktioniert. Das ist halt schon so ein Ding. Ich meine, wir haben ja drüber gesprochen, wir bräuchten halt, also rund um potenziellen Trade von Ben Simmons, die Sixers bräuchten halt einen, der so ein bisschen kreieren kann, der auch so ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Ich finde schon interessant, also man hat das von McCollum halt noch nicht so richtig gesehen gehabt, weil halt Dame derjenige war, der die Offense initiiert hat und das Playmaking auch größtenteils übernommen hat und CJ halt scoren sollte. Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass McCollum da eigentlich eine ganz gute Figur abgibt. Also auch seine Mitspieler gut einsetzt, irgendwie so ein, das Spiel irgendwie ganz, ganz gut anleitet und dass es irgendwie ganz gut funktioniert. Also so da ist irgendwie auch so ein Ding dafür, dass man halt Spieler, dass eine andere Situation schon auch nochmal andere Stärken in einzelnen Spielern rauskitzeln kann, die wir so vielleicht einfach noch nicht gesehen haben, nicht weil sie es nicht drauf haben, sondern weil es halt situationsbedingt entweder nicht nötig oder nicht möglich war.
Ja. Also er war ja bei den Blazers halt irgendwie dann schon der Backup von Dame auch und hat da auch irgendwie Point Guard gespielt, aber halt nie in so einer, also in der prominenten Rolle, wie er es momentan macht.
Primärrolle,
und ich finde auch, dass die Kombination aus Ingram und Valanciunas, wo ich am Anfang nicht so sicher war, ob die drei miteinander gut harmonieren, weil sie halt teilweise schon auch aus ähnlichen Spots dann ihre Würfe loswerden, also gerade Ingram und McCollum, aber bisher haut das irgendwie echt gut hin. Also es werden gute Screens gesetzt, sie schaffen es irgendwie ganz gut, dass die halt alle an ihre Spots kommen. Mal gucken, ob sie diese Form, die sie jetzt gezeigt haben, irgendwie aufrechterhalten können, weil dann könnte das schon zumindest ein unangenehmes Team sein. Also ich meine, in Bestbesetzung wird weder Golden State noch Memphis noch Phoenix vor irgendeinem Team dort Angst haben, glaube ich, aber könnten zumindest unangenehm werden und könnte vor allem auch so vielleicht ja sogar Zion dazu inspirieren, dass er sagt, okay, vielleicht gebe ich den Vögeln doch nochmal eine Chance. Vielleicht.
Möglich. Vielleicht. Wer weiß, inwieweit er schon beschlossen hat, was passieren soll. Aber ja, finde ich auch. Also ich finde gerade auch so diese Screen und so, dass die Screen ja auch führen, dann auch mal irgendwie abseits des Balls. Also Willie Green will ja auch viel Ballbewegung, viel Spielerbewegung, habe ich irgendwie gelesen. Also es ist irgendwie schon ganz vielversprechend. Ich finde es ganz cool, dass sie ja da auch irgendwie Ansätze finden, wie man eben von diesem von dieser Problematik, dass, wie du sagst, dass sie halt die Würfe theoretisch aus ähnlichen Positionen loswerden wollen, so ein bisschen weggeht, indem man sie halt gemeinsam involviert und dass sie halt gegenseitig dafür sorgen, dass der andere dann halt aus seinen Spots die Würfe bekommt und dann halt ihre Gravitation, die ja so eine Offensivspieler wie McCollum zum Beispiel hat oder auch Ingram, dann auch irgendwie nutzen, um halt Raum zu schaffen sozusagen. Ja. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Team geworden. Sind jetzt auch, ich meine, in den letzten 46 Spielen haben sie eine positive Bilanz,
muss man auch sagen. Ja, der Start war katastrophal und seitdem haben sie immer so in der Nähe von 500 irgendwie sich bewegt und jetzt scheint es halt gerade irgendwie nochmal aufzugehen und also eigentlich müssen sie es auf jeden Fall, also ich glaube, die vier Teams, die momentan da im Play-In stehen, die werden da auch bleiben, also weil
denke ich auch, ja.
Sacramento ist nach dem Sabonis-Trade halt irgendwie das gleiche Team, nur mit einer anderen Frisur. Also die Resultate sind irgendwie immer noch die gleichen, es bleibt irgendwie alles so ein krasses Auf und Ab, auch wenn man teilweise schon starke individuelle Leistungen sieht. Portland hat sich ja eine ganze Weile wacker geschlagen und ist aber auch fünfmal in Folge abgeschlachtet worden nach dem All-Star-Weekend und ich denke, da geht's runter. Die Spurs sind halt faszinierend, weil sie irgendwie 15 Spiele unter 500 sind und dabei fast ein gutes Net-Rating haben, also bei minus 0,6. Ist halt, die tanken halt richtig hart in den Schlussminuten, das kann man ihnen schon ganz gut ansehen. Deswegen, ich glaube, das ist so das Fundament, also beziehungsweise das Feld, was wir wahrscheinlich einfach haben werden im Play-In, also Minnesota, New Orleans, die Lakers und die Clippers. Bin gespannt, wie sich das letztendlich darstellt, weil irgendwie hast du dann halt trotzdem immer noch LeBron drin. Ist auch geil, weil auf der anderen Seite des Kontinents hast du ja wahrscheinlich die Nets drin. Das ist schon relativ große Namen involviert in der ganzen Verlosung. Ja, ja. Aber könnte interessant werden, das Ganze. Und wenn die Clippers einen oder zwei von ihren Dudes zurückkriegen, ist es sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte.
Halt, ich meine, Clippers Lakers wäre schon interessant. Also auch aufgrund der Tatsache, dass Ty Lue, glaube ich, als Coach noch nie gegen die Lakers verloren hat, oder wie war das?
Oder das mag gut sein, ja.
Ja. Also, und dann, ja, wenn halt einer der beiden Dudes zurückkommt, dann die Halle wäre trotzdem natürlich Purple and Gold.
Auf jeden Fall.
Egal, wer jetzt gerade offiziell Heimrecht hat.
Ja.
Wäre nett. Also, Play-In wird interessant. Ich bin echt gespannt auf die Pelicans, wie es weitergeht, ob Zion halt zurückkommt, wie Zion zurückkommt, inwieweit es dann natürlich am Anfang muss natürlich auch schauen. Also, wenn der dominanteste Spieler zurückkommt, theoretisch, der noch dazu einen auch sehr, sehr speziellen On-Court-Basketball-Charakter hat, spielerisch, dann kann es natürlich auch mal holpern.
Stell dir vor, wir haben Zion, LeBron, AD und KD und Trae Young im Play-In. Ne?
Und Paul George und Kawhi.
Das stelle ich mir jetzt vor, aber ich muss weg. Deswegen müssen wir
und Pat Beverly.
Nicht zu vergessen. Hör mal auf, du.
Ne?
Ja.
Ja, dann, wenn du weg musst, würde ich sagen, beenden wir die Sache.
Machen wir.
Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben und euch fragen, wie das funktioniert, ganz einfach. Geht einfach auf Apple Podcasts, wo ihr uns gerne auch eine Rezension hinterlassen könnt. Geht auf Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder dieser und abonniert uns. Oder und macht's am besten beides. Folgt uns bei Twitter oder bei Instagram und bei Instagram. Ich krieg's noch raus bis zum Ende. Schaut auch gerne mal bei Patreon vorbei. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich.
Eingang.